Lass uns noch einmal beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, durch die menschlichen Schreiber hindurch, die du bewahrt hast, uns genau dein Wort in der Weise zu geben, wie du es haben wolltest. Und deshalb dürfen wir damit rechnen und dankbar sein, dass du durch dieses Wort zu uns redest. Und wir bitten dich, dass du es uns aufschließt und es durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen hineinzielen lässt, sodass jeder dort angerührt wird, wo du ihn anrühren willst, Herr. Und dass dieser Gottesdienst Folgen hat für die ganze Woche, die nun kommt und weit darüber hinaus. Amen. Liebe Gemeinde, gestern sind wir dankbar von der Reformationskonferenz in Wittenberg zurückgekommen. Sie geht heute zu Ende, während wir hier unseren Gottesdienst feiern. Predigt unser Freund Stevie Lawson parallel in Wittenberg über die fünfte Formel der Reformation, Soli Deo Gloria. Das kann man auch im Livestream verfolgen, aber lassen Sie bitte trotzdem Ihre Laptops ausgeschaltet. Es war eine sehr intensive Zeit. Ich habe nicht nachgezählt, aber es sollen wohl so um die 1000 Besucher dort sein, aus 17 verschiedenen Nationen. Und ich bin dankbar für alle Fürbitte, mit der die Gemeinde mich auch in dieser Zeit begleitet hat. Auch für alle Zeichen der Anteilnahme, ganz herzlichen Dank dafür. Es ist für mich eine ganz große Freude und eine große Ehre und ein großes Vorrecht, von meiner Gemeinde in dieser Weise ja mitgetragen und unterstützt zu werden. Und das war eine große Hilfe, auch für die Tage in Wittenberg. Vielen, vielen Dank. Der Tenor dort unserer Vorträge war, es geht nicht um theologisches Sightseeing. Es geht nicht darum, die alten Wahrheiten der Reformation wie alte Ruinen zu betrachten, voller Ehrfurcht und staunend davor zu stehen und zu sagen, wow, wie haben die das nur formuliert und gesagt und geglaubt, sondern es geht im Unterschied zu theologischem Sightseeing darum, dass wir fragen, wie will derselbe Gott, der zu Luther gesprochen hat und durch ihn gewirkt hat und zu Calvin und all den anderen Reformatoren gesprochen hat und durch sie gewirkt hat, wie will der zu uns und durch uns reden und was ist unsere Verantwortung heute? Und dabei haben wir gerade in Deutschland immer diese besondere Verantwortung im Blick zu behalten, dass hier in Deutschland der entscheidende Ausgangspunkt der Reformation passiert ist. Das ist hier erstmal explodiert. In Wittenberg, das damals ein kleines Nest am Rande der Zivilisation war, wie Luther es genannt hat. Und trotzdem wurde das, was da geschah, sehr schnell zu einem europäischen Ereignis. Begonnen in Deutschland, ja eigentlich begonnen im Herzen eines Mannes, der vom Wort Gottes mitten im Herzen gepackt wurde. Und was damals bei Martin Luther passierte, das ist ein biblisches Prinzip, wo jemand Gottes Wort wirklich entdeckt, wo jemand begreift, hier in diesem Wort Gottes, da bekomme ich es mit Gott persönlich zu tun, da hat das Konsequenzen. Und wir wollen heute Morgen zunächst ein Beispiel aus dem Alten Testament betrachten, wo jemand in einer bestimmten Situation Gottes Wort entdeckt hat. Der junge König Josia. Und dann wollen wir ins 16. Jahrhundert springen und sehen, wie Gottes Wort die Reformation ausgelöst hat. Das ging wie ein Blitz durch Deutschland und dann durch Europa. Und zum Schluss machen wir noch einen großen Sprung in den Mai 2017 und fragen dann, wo unsere Verantwortung liegt. Das ist heute also eine etwas ungewöhnliche Predigtmethode aus aktuellem Anlass. Und nächste Woche kehren wir dann zu Römer 15 zurück. Erste Station heute also Josia. Im 7. Jahrhundert vor Christus. Sie haben den Text vor sich auf dem Gottesdienstzettel. Wir können heute nicht die gesamte Geschichte Josias betrachten, sondern wollen eine spezielle Situation herausgreifen, die dort in 2. Chronik 34 geschildert wird. Kurz zur Person, als Josia in noch sehr, sehr jungen Jahren die Herrschaft von seinem ermordeten Vater übernimmt, da steht er vor einem geistlichen und moralischen Trümmerfeld. Josia war ja der Enkel von Manasse. Und wir wissen, der König Manasse hatte sich noch kurz vor seinem Tod bekehrt, echt und aufrichtig bekehrt. Aber die Lebenszeit, die Manasse nach seiner Bekehrung noch blieb, war einfach zu kurz, um das Erbe seiner langen, schlimmen Regierungszeit auszulöschen oder rückgängig zu machen. Und Manasse war Josias Großvater. Und Josias Vater Amon, Der hatte sich von Manasses Bekehrung überhaupt nicht beeindrucken lassen. Amon knüpfte dort an, wo der unbekehrte Manasse aufgehört hatte. Er forcierte den Götzendienst. Er tat viel, um Gott zu erzürnen. Nach 2 Jahren wird Amon durch eine Verschwörung ermordet. Aber das Volk verweigert den Verschwörern die Gefolgschaft und will die Königsdynastie unbedingt aufrechterhalten. Und deshalb nehmen sie nun Manasses Enkel, nachdem der Sohn umgebracht wurde, nehmen sie Manasses Enkel, obwohl der noch blutjung ist. Und als man dem jungen Josia das Zepter in die Hand drückt, steht er ziemlich allein auf weiter Flur. Blutjung, heillos überfordert. Und man wartet nur darauf, wie sich jetzt irgendwelche Interessengruppen am Hof des jungen Königs bedienen, um ihr eigenes Spiel mit ihm zu spielen. Aber bevor der Leser sich Sorgen machen kann, gibt uns Gottes Wort in 2. Chronik 34, Vers 4, Vers 2, das haben Sie noch nicht auf Ihrem Zettel, schon mal eine beruhigende Antwort. Da steht über Josia: und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist ein sehr gutes Zeugnis, was Gottes Wort ihm ausstellt. Ein absolutes Spitzenzeugnis. Das haben wir so in dieser Güteklasse nur noch über Hiskia und über David gehört. Und damit ist Josia nun der letzte, wirklich der allerletzte Lichtblick in der Galerie der Könige Judas und Israels. Er kommt schnell zur Sache. Erster Schritt, Beseitigung des Götzendienstes, Entfernung der Götzenbilder. Dafür übernimmt der junge Monarch auch persönlich die Verantwortung. Das steht hier in Vers 4, 2. Chronik 34. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab und hieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihnen standen, und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. In seiner Gegenwart tat man das. Er hat das also nicht vom fernen Schreibtisch aus angeordnet und sich dann ferngehalten und die anderen die Drecksarbeit machen lassen, um vielleicht nicht so nah mit diesen Reinigungsprozessen in Verbindung gebracht zu werden. Nein, er ist vor Ort, als es passiert. Er stellt sich seiner Verantwortung. Und manche der Alten werden gesagt haben: was maß sich dieser junge Kerl hier eigentlich an, dieser junge Eifer, das ist fanatisch, der braucht mal ein paar ältere Berater, die ihn ein wenig mäßigen, der muss etwas pragmatischer werden, der kann sein Ding hier nicht einfach so rigoros durchziehen. Aber wichtig ist nicht, was die Leute über Josia gedacht haben, sondern was Gott über ihn gedacht hat. Und was Gott über ihn gedacht hat, steht in Vers 2. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in den Wegen seines Vaters David. Es ist entscheidend, was Gott über uns denkt. Alles andere kommt erst danach. Und er hat nicht nur die Götzen entfernt, sondern er hat auch durch eine drastische Aktion bewiesen, diese Götzenaltäre sind keine heiligen Orte. Er wollte damit verhindern, dass in kurzer Zeit der alte Kult wieder aufgenommen wird. Und dann steht hier in Vers 5, er verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären. Das heißt, er ließ die Knochen aus den Gräbern herausholen, hat sie auf diese Götzenaltäre gelegt und dann ein Feuerchen draus gemacht. Das war ein Entweihungsprozess gewissermaßen. Und damit wollte er die Botschaft verbinden: das ist kein heiliger Ort. Hier können wir alte, vermoderte Knochen verbrennen und es geschieht nichts. Und keiner dieser Götzen kann sich wehren, weil sie alle nicht leben. Und so kämpft Josia um die Reformation seines Volkes. Er will nicht nur die Missstände ausräumen, sondern will zu Gottes Ehre etwas aufbauen. Ich hatte dieser Tage ein sehr ermutigendes Gespräch mit Stephen Lonetti, ist ein erfahrener Gemeindegründungsexperte, hat eine große Aufbauarbeit in Indonesien zum Beispiel betrieben. Und er sagte nochmal, was wir in dieser zerfallenden Situation brauchen: wir müssen Gemeinden gründen. Wir müssen Gemeinden gründen. Das ist unsere Aufgabe. Und in dem Sinne blicken wir auch voller Freude auf den Donnerstag jetzt in Bielefeld, wo der Bruder in sein Amt dort eingeführt wird. Auch Josia will nicht nur Missstände ausräumen, er will zu Gottes Ehre etwas aufbauen. Er will, dass Israel wieder als Gottes Gemeinde handelt. Er will, dass sie den Herrn ehren und dass sie auch wieder im Tempel Gottesdienst feiern können. Und deswegen will er den Tempel renovieren. Vers 8, im 18. Jahr seiner Königsherrschaft, als er das Land und das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joahas, den Kanzleischreiber, um das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und dann lässt er eine große Spendenaktion starten. Und eines Tages gehen die drei Leiter des Projektes, nämlich Schaphan, Maaseia und Joach zum Priester Hilkia, um das Spendenaufkommen schon zu sichten und die Arbeiter weiter anzuleiten. Vielleicht mussten die auch bald eine Steuererklärung abgeben. Und dabei machen die Männer auf den ersten Blick eine interessante und auf den zweiten Blick eine bestürzende Entdeckung. Und jetzt sind wir drin in dem Text, der Ihnen vorliegt, Vers 14. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Das ist ein dramatischer Fund. Etwa vergleichbar der Entdeckung der Qumran-Rollen im 20. Jahrhundert. Ein Buch, eine Schriftrolle. Die Theologen haben viel gerätselt und spekuliert, um welchen Text aus der Bibel genau es sich gehandelt haben könnte. Manche denken, es war das 5. Buch Mose oder ein Ausschnitt daraus. Andere denken vielleicht die gesamte Tora, also alle 5 Bücher Mose. Jedenfalls ein Text von Mose, ein Buch. Und der Priester und die Mitarbeiter entscheiden sofort, das muss der König sehen, das muss Josia sehen, und zwar sofort. Und Schaphan schnappt sich die Schriftrolle und rennt ins Regierungsgebäude, kommt sofort zum König durch und jetzt wird gelesen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht in Vers 15. Da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schaphan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schaphan das Buch. Merken Sie, es geht immer um das Buch. Und die Worte kommt später noch. Schaphan aber brachte das Buch zum König und meldete dem König und sprach, deine Knechte führen alles aus, was ihnen aufgetragen wurde. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn vorgefunden worden ist, und haben es den Aufsehern und den Arbeitern gegeben. Und dann berichtete Schaphan, der Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las daraus dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, also geschriebene Worte in einem Buch, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaphans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht befolgt haben, dass sie alles getan hätten, was in diesem Buch geschrieben steht. Und jetzt schauen Sie, was ist das für eine Reaktion des Königs? Wir sehen hier, Josia wird von den Worten voll getroffen. Er zeigt Wirkung. Und er lässt sich umgehend auf der Stelle in Bewegung setzen. Das heißt, sein Gewissen reagiert auf das Buch. Weil er weiß, das Buch ist nicht nur ein Buch, sondern hier spricht Gott. Wo die Schrift redet, redet Gott. Und er sagt zum Schaphan auch nicht, also Schaphan, weißt du, als ich damals angefangen habe mit meiner Regierungstätigkeit, da hätte mich das auch erschüttert und elektrisiert, aber jetzt mal ganz gelassen. Okay, einige Dinge bei unserer Reform sind noch nicht ganz ausgegoren, das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Das werden wir jetzt auch nicht übers Knie brechen. Gott hat Geduld, Gott ist Mühlenmalen langsam und nun mal sachte mit die jungen Pferde. Aber davon hören wir nichts. Josia lässt sich von Gottes Wort in seinem Gewissen aufrütteln und es geht ihm dann in die Beine. Warum? Weil er weiß, Vers 21, ich stehe mit meinem Leben vor dem heiligen Gott. Groß ist der Zorn des Herrn und Gottes Zorn ist zu Recht groß wegen unserer großen Sünde. Und Josia erträgt es nicht, dass zwischen diesem Gott und ihm die Situation auch nur für einen halben Tag ungeklärt bleiben könnte. Und darum sucht er verzweifelt, dringend nach Gottes Antwort auf diese Situation. Und damals waren dafür doch die Propheten zuständig. In diesem Fall die Prophetin Hulda. In einigen Ausnahmefällen hat Gott im Alten Testament auch durch Prophetinnen gesprochen. Miriam, Deborah sind weitere Beispiele dafür. Aber das ist immer die Ausnahme. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass kein einziges prophetisches Buch in der Bibel von einer Frau geschrieben wurde. Aber in einzelnen Situationen hat Gott einzelne Prophetinnen entsprechend beauftragt. Und schon bald kommen sie zurück mit einer Antwort, die einerseits tröstlich und andererseits ernüchternd ist. Und wir hätten in dieser Situation den Josia wahrscheinlich gefragt, also willst du erst die gute oder erst die schlechte Nachricht hören? Josias Leute beginnen, so hätte ich das auch gemacht, mit der schlechten Nachricht. Die Prophetin kann dem König nämlich keinen langfristigen Erfolg in Aussicht stellen. Sie sagt ganz klar, Gottes Gericht ist nicht mehr aufzuhalten. Dazu hat sich die Sünde einfach zu weit ausgetobt. ab Vers 22 wird das beschrieben. Da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt waren, zu der Prophetin Hulda. Und sie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und mehr ihren Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Das ist die schlechte Nachricht. Und dann kommt die gute Nachricht, ab Vers 26. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest. Ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider vor mir zerrissen und vor mir geweint hast. So habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort. Du wirst das Elend nicht mit ansehen müssen. Zu deinen Lebzeiten wird Frieden sein. Ich denke, wichtiger als dieser Umstand selbst, den Gott da ankündigt, war für Josia die persönliche Botschaft, die drin steckt, nämlich: Der Herr hat dein Herz gesehen. Er hat gesehen, dass du es ernst meinst, dass du dich vor ihm gedemütigt hast, dass du dich an ihn klammerst. Und Vers 27 zeigt uns den Schlüssel: Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast. Und das können wir 1:1 auf unsere Situation übertragen. Haben wir ein weiches Herz vor Gott? Das ist überhaupt nicht rührselig, das ist nicht ein sentimentales Herz, das ist nicht ein weinerliches Herz. Das ist schon gar nicht ein von Selbstmitleid triefendes Herz, sondern es ist ein Herz, das sich demütig unter Gottes Wort beugt. Weiches Herz ist das Gegenstück zu halsstarrig. Jemand, der gegen Gott den Nacken anspannt und sagt: Ich beuge mich nicht. Und es ist nicht selbstverständlich, dass einer mit einem weichen Herzen auf Gottes Wort reagiert. Das sehen wir ja beispielhaft an dem Nachfolger Josias, nämlich Joachim. Der hat ja auch mal so eine Nachricht gekriegt von dem Propheten Jeremia. Und dann lesen wir mal nur zum Vergleich, wie der reagiert hat. Dieser König, als das gelesen wird, saß im Winterhaus, denn es war im 9. Monat. Das steht in Jeremia 36, ab Vers 22. Jeremia 36. Er saß im Winterhaus und der Kohlentopf brannte vor ihm und es geschah, so oft Jehudi, der Gesandte, 3 oder 4 Spalten gelesen hatte von dem Wort Gottes, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Schriftrolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Und es war niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss, weder der König noch alle seine Diener, obwohl sie alle diese Worte gehört hatten. Also man fragt sich, was ist schlimmer, das, was der macht, dass er das Wort Gottes zerschnipselt, Kolumne um Kolumne, oder dass die dabei stehen, einfach zugucken und keiner sich drüber aufregt. Regen wir uns noch drüber auf, liebe Freunde, wenn so mit dem Wort Gottes umgegangen wird? Oder gucken wir einfach zu, sagen, ist eben so, wir leben in der Postmoderne. Josia beugt sich und es ist etwas ganz Auffälliges hier in Vers 27 zu beobachten, wie Gott sich selbst mit seinem Wort identifiziert. Da heißt es nämlich: Als du seine Worte, also Gottes Worte gegen diesen Ort hörtest, sagt Gott, weil du dich vor mir gebeugt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Also Gott selbst identifiziert, was sein Wort sagt, ganz eng mit sich selbst. Und wer sich vor Gottes Wort beugt, beugt sich vor mir, sagt Gott. Das ist eine sehr persönliche Sache. Nicht einfach nur das Festhalten eines starren Systems. Gott selbst und Gottes Wort in einem Atemzug genannt. Und bei Josia kann man richtig zuschauen, wie Gottes Wort ihm zunächst ins Herz und dann in den Verstand und dann in die Beine fährt. Vers 29, da sandte der König hin, ließ alle Ältesten von Juda und Jerusalem zusammenkommen. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und mit ihm alle Männer von Juda und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten, das ganze Volk, groß und klein, dann sammeln sie sich alle. Und man las vor ihren Augen alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Und dann wird weiter beschrieben, wie Josia auf das Podium tritt, nachdem das alles vorgelesen wurde, und zur verbindlichen Nachfolge aufruft und sagt: Leute, lasst uns in den Bund des Herrn treten. Ihr habt gehört, was auf dem Spiel steht. Seid treu, das ist Gottes Wort. Und wir haben es wieder entdeckt und er hat zu uns geredet. Wir können nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Und Gott gibt nochmal Gnade. Und in Kapitel 35 können wir dann lesen, wie Josia das Passafest wieder einführt. Obwohl er weiß, dass es langfristig mit dem Volk nicht gut ausgehen wird, dass sie verbannt werden und obwohl ihm das bestimmt auch wehgetan hat. Aber er gibt nicht auf. Er schraubt sein Reformprogramm nicht zurück. Solange Gott ihm heute Atem schenkt, gibt Josia bis zuletzt alles. Er gibt alles für die Ehre Gottes, alles für Gottes Volk. Und er sorgt dafür, dass das alte Passafest wieder eingeführt wird, das Gott seinem Volk geschenkt hat. Die Erinnerung, dass Gott sie befreit hat aus der Sklaverei von Ägypten und dass er sie befreien will aus der Sklaverei ihrer Schuld, ihrer Gottlosigkeit und ihrer Bestimmung für die Hölle, wenn sie von dieser Schuld nicht frei werden. Und er bekämpft die verbliebenen Widerstandsnester des Okkultismus und des Götzendienstes. Und er räumt auf mit den Hausgötzen. Er versucht, Gottes Wort konsequent anzuwenden. Und bei ihm, das ist ganz deutlich, ist das kein fanatischer Rigorismus, das ist keine Prinzipienreiterei, sondern er hat ein weiches Herz. Es geht ihm um die persönliche Treue gegenüber dem heiligen Gott und deshalb um die Treue gegenüber seinem Wort. Und hier liegt der entscheidende Bezugspunkt zwischen Josia und der Reformation im 16. Jahrhundert. Wir können nicht einfach eine Analogie zwischen Josia und Luther herstellen, dazu waren ihre Situationen jeweils zu verschieden. Aber es gibt eine gravierende Gemeinsamkeit. Und das ist die Wirkung von Gottes geschriebenem Wort. Im 7. Jahrhundert vor Christus, genauso wie im 16. Jahrhundert nach Christus. Und von dort können wir gleich in unsere Zeit springen, denn genau dieser Punkt ist bis heute leidenschaftlich umkämpft. Reden Sie mit Ihren Zeitgenossen. Reden Sie auch mit denen, die in bestimmten Gemeinden sind. Und fragen Sie, wie ist das? Können wir damit rechnen, dass Gott bis heute durch sein geschriebenes Wort wirkt, dass das propositionale Wahrheit ist, feststehend, die genau den Tatsachen entspricht, worüber sie redet? Und sind wir dann bereit, uns dem geschriebenen Wort Gottes unterzuordnen, so als ob wir Gott selbst vor uns hätten? Das ist nämlich die Frage. Sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir in diesem Wort nach seinem eigenen Verständnis durch sich selbst ausgelegt Gott selbst vor uns haben, der hier zu uns redet? Und dass wir uns gegenüber dem, was die Bibel für uns will und sagt, nicht anders verhalten dürfen, als wenn Gott persönlich hier säße als Person und uns das sagen würde. Das ist die Frage. Und wissen Sie, diese Frage ist bis tief in die Reihen derer, die sich Evangelikalen nennen, ich wiederhole Evangelikalen nennen, umkämpft. Und wir alle atmen die Luft unseres Zeitgeistes ein und diese Luft ist toxisch, sie ist giftig, das wissen wir. Und die Gifte zielen darauf, die Autorität des geschriebenen Wortes Gottes langsam und sicher zu zersetzen. Das ist die Herausforderung. Einige aktuelle Beispiele, damit Sie nicht denken, dass ich übertreibe. Erst im März hat der evangelikale Journalist Rolf Krüger aus Witten Folgendes behauptet. Er sei überzeugt, dass Jesus heute die Ehe für alle einführen würde. Also auch für Homo-Ehe zum Beispiel oder alle möglichen Patchwork-Konstellationen. Und er sagt dann weiter, was sind deine Träume und wie kann ich dir helfen, sie zu erreichen? Wenn das nicht Jesus-mäßig ist, was dann? Also Jesus-mäßig sei zu fragen, was sind deine Träume und wie kann ich dir helfen, sie zu erreichen? Jesus-mäßig ist nicht zu fragen, was sagt Gottes Wort? Und Sie müssen wissen, Krüger ist Leiter des vom Bundesverlag betriebenen Internetportals jesus.de. Wie viele sind auf jesus.de unterwegs? Und das ist der redaktionelle Leiter dieses Portals, gehören zum freikirchlichen Bundesverlag und der Bundesverlag gehört zur Stiftung Christliche Medien, SCM, und ist der Global Player auf dem evangelikalen Büchermarkt. Und es ist nicht bekannt geworden, dass irgendjemand offiziell den Herrn Krüger hier seines Amtes erhoben oder ihn zur Rechenschaft gerufen hätte. Zweites Beispiel. Der Jugendverband der Landeskirchlichen Gemeinschaft nennt sich EC, also Verband für entschiedenes Christentum. Der theologische Leiter ist der Bundespfarrer. Ich kenne ihn, ich habe mit ihm persönlich zusammen das Studium, in unser Theologiestudium in Krelingen begonnen. Dieser Bundespfarrer hat beim Jugendmitarbeitertag im Februar diesen Jahres über die Bibel in einer Weise gesprochen, wie man das früher nur von liberalen Theologen kannte. Er sagte, zu denen, die Jugendmitarbeiter ausbilden, Zitat: Christen glauben nicht an die Bibel, sondern an Gott, der durch sie spricht. Nicht von den Worten der Bibel, sondern von Gott erwarten wir Veränderung in unserem Leben, Vergebung der Sünde und ewige Seligkeit. Und wir fragen, warum wird hier versucht, einen Keil zwischen Gott und seinem Wort zu treiben? Wodurch die Bibel immer genau das Gegenteil betont. Siehe hier Vers 27 in unserem Text. Und wie kommt der Leiter des evangelikalen Jugendverbandes, der hier zu seinen Mitarbeitern spricht, zu der Befürchtung, sie könnten sich möglicherweise zu stark an das Wort der Bibel binden? Und warum hat er, der früher einmal genau derselben Überzeugung war wie ich, seinen Weg in dieser drastischen Weise geändert? Drittes Beispiel. In dieser Woche im Rahmen des Wittenberger Kongresses gab es auch einiges Interessantes zu beobachten. Es wurde ja nicht nur unsere Reformationskonferenz des EBTC dort durchgeführt, sondern jetzt auch seit Freitag ein Spitzentreffen der EKD wegen der Eröffnung der Reformationsausstellung. Also Frau Kessmann war da, Bischof Bedford Strom, also sie kam nicht zu unseren Vorträgen leider, aber der Bundespräsident ist dann mit großer Entourage eingefahren. Und ein Besucher unserer Konferenz erzählte mir, wie er am Donnerstagabend, da verteilte sich dann immer der ganze Kongress über die Stadt und ihre Eisdielen und Pizzerien, wie er am Donnerstagabend in einem Eiscafé auf einen Spitzenfunktionär der Evangelikalen getroffen wäre, der gleichzeitig Mitglied in einem Führungsgremium der EKD ist. Und der hat ihn natürlich gleich angesprochen. Und der hat ihm frank und frei erzählt, ja, er arbeitet darauf hin, ich sage das jetzt mit meinen Worten, dass mittelfristig in den evangelikalen Kreisen praktizierte Homosexualität nicht mehr als Sünde betrachtet wird. Darauf arbeitet er hin. Es wäre gut, wenn diejenigen, die zu seinem Verband gehören, das auch wüssten. Und seine These war dann interessant. Er sagte, diese Konservativen, also wieder zusammengefasst in meinen Worten, diese konservativen Pfarrer würden langsam aussterben. Begründung, viele Protestbriefe, die er bekommen hätte, seien noch mit der Schreibmaschine geschrieben worden. Also nach dem Motto, die sind so altmodisch, dass sie nicht mit Computer, sondern mit Schreibmaschine schreiben. Das Problem wird sich biologisch erledigen. Nach dem Motto, man muss nur lange genug warten. Aber hier wurde deutlich, in diesem Gespräch am Donnerstagabend in Wittenberg in der Eisdiele, welches Ziel dieser Spitzenfunktionär eines großen evangelikalen Verbandes vertritt und ansteuert und wozu er seine Führungsposition im evangelikalen Bereich benutzen will. Und ich musste denken, was für ein törichter Selbstbetrug, darauf zu hoffen, dass diejenigen, die treu zu Gottes Wort stehen, irgendwann aussterben sollten. Und wie ermutigend, dass unter den vielleicht 1000 Besuchern unseres Kongresses einerseits ein sehr hoher Prozentanteil junger Leute war, die sich noch lange treu für die biblische Wahrheit einsetzen werden. Und übrigens, dass die Durchsetzungskraft von Gottes Wahrheit bekanntlich nicht gebunden ist an das Alter ihrer Vertreter. Das wollen wir auch mal festhalten. Aber merken wir, wie toxisch die Luft ist, die wir einatmen. Und darum ist es gut, dass wir uns im letzten Teil dieser etwas ungewöhnlichen Predigt nochmal vergegenwärtigen, wodurch Gott die Reformation ausgelöst hat, von der wir heute noch zehren. Das ist also die zweite Station heute Morgen, das 16. Jahrhundert. Periode des Umbruchs, eine Zeit, in der viele alte Gewissheiten erschüttert wurden, neue Fragen aufbrachen. In der Reformationszeit prallen Renaissance und Mittelalter ganz knallhart aufeinander und Luther steht mitten in der Schnittstelle. Neue Fragen brechen auf. Die Naturwissenschaften erkämpfen sich neue Freiräume, werfen die Fesseln der alten aristotelischen Deutungen ab. Und auch das ist vergleichbar. Es ist eine Zeit, in der sich Europa der Bedrohung durch den Islam bewusst wird, 16. Jahrhundert. Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann, der jetzt im letzten Jahr die wohl wichtigste neuere Reformationsgeschichte geschrieben hat, er sagt Folgendes, Zitat, auch die gemeinsame Erfahrung einer Bedrohung der Europäer durch die geheimnisvolle und allenthalben gefürchtete türkische Supermacht und ihre fremde Religion, nämlich den Islam, trug wesentlich dazu bei, dass die religiösen Veränderungen, zu denen es infolge der Reformation kam, umgehend europäische, ja globale Dimensionen annahm. Türken vor Wien ist das Stichwort. Die Situationen sind interessant. Und nun war die Hoffnungsparole der Reformation in dieser unsicheren Zeit, es gibt gültige, begründete Antworten. Es gibt sichere und verlässliche Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Woher komme ich, wohin gehe ich? Was soll ich tun und worauf darf ich hoffen? Und die Reformation gründete ihre Hoffnung worauf? Auf die Quelle ihrer Wahrheitserkenntnis. Die Frage war, wo finden wir jetzt Gewissheit, Klarheit, festen Boden unter den Füßen? Und die Antwort lautet, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Und alle anderen Entdeckungen der Reformation hängen an dieser Ausgangsentdeckung. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Alle anderen Schätze, die die Reformatoren wiedergefunden haben, lagen, wenn sie so wollen, in dieser Schatztruhe. Allein Christus, durch ihn wird der Sünde allein mit Gott versöhnt. Sola Gratia, allein aus Gnade schenkt Gott dem Verlorenen Rettung und Gottes Kindschaft. Sola Fide, allein durch den persönlichen Glauben an Jesus ergreift der Sünder die Gnade und empfängt die Rettung als Geschenk. Und Soli Deo Gloria, allein Gott gebührt für das alles die Ehre. Aber das hängt alles am Sola Scriptura, denn wie sonst könnten wir uns dessen gewiss sein? Und so wie Josia die Bibel bzw. einen Teil davon in einem verwahrlosten Tempel findet, entdeckt Luther die Schrift in einer tiefen persönlichen Krise. Als der verzweifelte junge Mönch und Theologe sicheren Boden unter den Füßen braucht und ihn nicht finden kann. Und als er merkt, dass die alten Gewissheiten und Traditionen ihn eben nicht mehr tragen. Zu dem Zeitpunkt hat er schon eine steile Karriere gemacht. Er ist knapp 30, Theologieprofessor, aber noch nicht bekehrt. Er muss von Berufswegen Woche für Woche die Bibel auslegen. Und sie rührt ihn auch irgendwie an, aber ihre explosive Kraft hat er noch nicht entdeckt. Aber Schritt für Schritt wird ihm die Bibel einfach zu stark. Und im Rückblick wird Luther sagen, wir haben das Licht später wiedergewonnen. Doch als ich Doktor wurde, kannte ich es noch nicht. Das war 1512, als ich Doktor wurde, kannte ich es noch nicht. Es ist weiterhin bekannt, wie Luther seinen Durchbruch dann erlebte, seine Bekehrung zum Sola Fide, allein durch den Glauben, als er Römer 1 auslegt. Das ist rekonstruiert circa 1518. Aber die Voraussetzung für dieses Sola Fide ist das Sola Scriptura, denn hier allein findet er das. Und damals wie heute stellt sich mit brutaler Klarheit die Frage nach der Autorität. Wer hat die Wahrheit? Wo ist die Quelle der Wahrheit? Wer kann mir sagen, was gilt? Das ist die Autoritätsfrage. Der Papst kann es offensichtlich nicht. Die alten theologischen Lehrer Luthers können es auch nicht mehr. Auch die papstkritischen Lehrer Luthers können es nicht mehr. Und er hatte in Erfurt, wo er sein Studium begann, viele papstkritische Lehrer gehabt. Und wir müssen uns klar machen, wie einsam dieser junge Wissenschaftler in dieser Situation dastand. Hochgebildet, tief erschüttert in seinem Gewissen. Und dann vollzieht er in wenigen Monaten diesen doppelten Bruch mit der Tradition. Zum einen den Bruch mit der Autorität des Papstes und der kirchlichen Institution und dem kirchlichen Lehramt, aber auch zum anderen den Bruch mit seinen alten philosophischen Lehrern aus Erfurt, weil auch die sich im Letzten auf den menschlichen Verstand verließen, der erwiesenermaßen so brüchig war. Und in dieser Umbruchphase, wir können sagen, es waren vielleicht die Jahre 1517 bis 1519, da wird der Bibelprofessor immer mehr von seinem Studienobjekt erfasst. Und er versteht immer besser, was Johann Huss schon 100 Jahre vorher entdeckt hatte. Die Schrift ist es, die Bibel. Hier spricht Gott. Und als alles um ihn herum wegbricht, begreift er, es gibt nur dieses eine Fundament. Und das bleibt Sola Scriptura. Und das verkündet er jetzt. Und das wird die Kampfansage. Die Kampfansage an die gesamte römische Institution. Aber auch die Kampfansage an den Kaiser, der das zweite große Machtzentrum neben dem Papst darstellte. Weil es Luther eine große Unabhängigkeit gibt. Ich habe sein Wort, Sola Scriptura. Und damit stellt Luther die gesamte Hierarchie vom Kopf auf die Füße. Denn wenn das stimmt, dann wäre die Macht des Papstes und der römischen Institution ausgehebelt. Dann wären nämlich nicht mehr der Papst und die Kirche und das kirchliche Lehramt die Richter über den Glauben, sondern dann müssten sie sich selbst dem Urteil der Heiligen Schrift stellen. Und wissen Sie, die Gegner Luthers haben diese Umkehrung der Autoritätshierarchie sehr schnell gespürt. Und Silvester Prierias, ein Mann der Kurie, hat als eine der ersten Antworten auf die Ablassthesen geschrieben, wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht, der ist ein Ketzer. Also die Bibel bezieht ihre Autorität vom Papst und dem kirchlichen Lehramt. Und wer sich nicht dran hält, der ist ein Ketzer. Und wissen Sie, wie offensiv diese Entscheidung bis heute, selbst in der Jugendunterweisung verbreitet wird, beweist dieser aktuelle Jugendkatechismus JUKAT von Bernd Meuser. Der wurde ja sogar in Idea schon bejubelt, wie schön es doch sei, dass die römisch-katholische Kirche jetzt so evangelistische Glaubenswahrheiten unter die Leute bringen würde. Aber hören Sie mal, was in diesem Katechismus steht. Frage 12. Woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört? Den wahren Glauben finden wir in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Überlieferung der Kirche. Frage 13. Kann sich die Kirche in Glaubensfragen irren? Die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht irren. Wie die Jünger Jesus von ganzem Herzen geglaubt haben, so kann sich ein Christ ganz auf die Kirche verlassen, wenn er nach dem Weg zum Leben fragt. So lehrt der hochgerühmte Jukat die Jugendlichen bezüglich der Quelle der Wahrheit. Hier wird die Autorität der Kirche auf eine Stufe mit der von Jesus gestellt. Und Luther hält dagegen. Und er sagt, nein, die Bibel ist die oberste Richterin. Und die Bibel ist der letztgültige Maßstab aller Wahrheit und Lehre. Und dann formuliert er, die Bibel ist, Zitat, in sich selbst völlig gewiss, leicht zugänglich und durch offen. Das heißt, verstehbar, nicht ein esoterisches Buch. Sie legt sich selber aus und bewährt, richtet und erleuchtet allen alles. Hier ist das Fundament. Hier ist die Instanz. Und das ist das reformatorische Schriftprinzip, was er hier formuliert. Und dann fährt er fort, die Flattergeister und Schwärmer gehen dieweil in der Irre mit ihren wankenden und beständigen und ungewissen Büchern, die sie selbst erdacht haben. Es kommt aber darauf an, dass man aus der Quelle Wasser schöpfe. Das heißt, dass man die Bibel fleißig lese. Und worin liegt die Macht der Bibel und ihre große Stärke? Dass sie selbst von Gott eingegeben ist. Sie ist deswegen genügsam und autoritativ, weil sie inspiriert ist, von Gott eingegeben. Luther formuliert, sie ist des Heiligen Geistes eigen, sonderlich Buch, Schrift und Wort. Die Schrift ist Gottes Wort. Und er kann sagen, die Heilige Schrift ist Gottes Wort, geschrieben und, dass ich so rede, gebuchstabet und im Buchstaben gebildet. Gleich wie Christus ist das ewige Wort Gottes in die Menschheit verhüllt. Und von jetzt an explodiert die Reformation. Sie ist nicht mehr zu stoppen, weil sie auf einem Felsen steht, der nicht gekippt werden kann. Also die Bibel allein ist die letzte Instanz, sie ist die Norm, an der sich alles messen muss. Die Bibel ist vor Gott eingegeben, inspiriert, sie ist Gottes eigenes Wort. Und darum ist die Bibel, und das war auch die Schlussfolgerung, die Luther daraus gezogen hat, irrtumslos. Sie ist Gottes unfehlbares Wort. Luther kann sagen, wer ein einzelnes Wort Gottes verachtet, der achtet auch freilich keines nicht groß. Er verstärkt das durch dieses doppelte Nein. Er sagt, wer ein Wort nicht achtet, der achtet im letzten keins. Klammer auf, man hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Luther in einigen Fällen sehr harsche Kritik an einzelnen Büchern der Bibel geübt hat, etwa im Jakobusbrief, den er als tröhende Epistel bezeichnete. Und dazu muss man wissen, Luther hielt den Jakobusbrief zwischenzeitlich nicht für einen Teil des biblischen Kanons. Das war natürlich ein Fehler von Luther. Große Leute machen große Fehler. Und seine diesbezüglichen Äußerungen betreffen sein Kanonverständnis, was wir an dieser Stelle hinterfragen müssen. Aber nicht sein Inspirationsverständnis. Sobald Luther davon ausging, dass etwas zum Kanon gehörte, war jede Kritik für ihn tabu. Ein rein gewiss Wort, sagte es die Bibel, das nicht trüget und fehlet wie Menschenworte. Und das gilt, und das ist heute ganz wichtig zu sagen, eindeutig auch für die geschichtlichen Aussagen der Bibel. Zum Schöpfungsbericht schreibt Luther, drum, wenn Mose schreibe, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde und was darin ist geschaffen habe, so lass das so bleiben, dass es 6 Tage gewesen sind. Kannst du es aber nicht verstehen, wie es 6 Tage sind gewesen? So tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er gelehrter sei denn du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht sein Wort aus Frevel zu lenken, wo du hin willst. Auch nicht im Hinblick auf die geschichtlichen und naturkunderelevanten Aussagen der Bibel. Diese Wiederentdeckung war die reformatorische Initialzündung für alles, was dann folgen sollte. Und sehen Sie, hier ist der glückliche Unterschied zwischen Josia und Luther. Bei Josia gab es nur diesen kurzzeitigen Aufbruch, der nicht über sein Lebensende hinaustrug. Durch Luther und seine Mitstreiter löste Gott ein Erdbeben aus, dessen Wirkung wir bis heute erleben und von dem wir bis heute zehren dürfen. Den Reformatoren war dabei klar, es handelt sich um eine Wiederentdeckung. Das ist nicht neu, was wir hier sagen. Genau das hatte Paulus ja in 2. Timotheus 3, Vers 16 gesagt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alles ist Gottes Wort. Und alles ist wahr und wirkt. Und genau das hatte Psalm 119, Vers 160 gesagt. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Und genau deshalb hatte ja Paulus auch bekannt in Apostelgeschichte 24, ich glaube allem, was geschrieben ist. Nicht allem, was mir durch irgendeine Erleuchtung irgendwie so vorkommt, als müsste ich es glauben. Ich glaube, allem, was geschrieben ist, sola scriptura. Und das sola scriptura, das wussten die Reformatoren, es beginnt nicht mit uns. Wir haben nicht das Copyright dafür, sondern es war die Überzeugung der Gemeinde Jesu von Anfang an. So hat es der Herr seine Jünger gelehrt und es wird die Grundlage der Gemeinde Jesu bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und damit, liebe Gemeinde, sind wir zum Schluss an der 3. Station angekommen. was die Entdeckung der Bibel bewirkt. Erste Station bei Josia im 7. Jahrhundert, zweite Station bei Luther im 16. Jahrhundert und jetzt kurz zur dritten Station bei uns im Mai 2017. Und wir müssen sehen, genauso wie zur Reformationszeit wird die Bibel bis heute von einer Zangenbewegung angegriffen. Bibelkritik und Bibelergänzung. Und beides attackiert das Sola Scriptura. Bibelkritik, das hat man jetzt auch in Wittenberg deutlich gemerkt. Es gab ja nicht nur unsere Konferenz, obwohl das wahrscheinlich zurzeit die größte ist, sondern der Mainstream, der sich anmaßt, für den evangelischen Glauben zu reden, all die Sprecher der EKD in Deutschland, der glaubt das, was die EKD-Denkschrift zum Reformationsjubiläum geschrieben hat, auf Seite 84. Da heißt es, die biblischen Texte können nicht mehr so wie zur Zeit der Reformation als Wort Gottes verstanden werden. Zitat Ende. Das ist die offizielle Version der EKD. Die biblischen Texte können nicht mehr so wie zur Zeit der Reformation als Wort Gottes verstanden werden. Das glauben Frau Käßmann und Herr Bedford-Strom und all die anderen, die da in diesen Reihen marschieren. Bibelkritik. Und dann Bibelergänzung. Bibelergänzung war das Kennzeichen und ist bis heute das Kennzeichen der römisch-katholischen Kirche. Ja, die Heilige Schrift, aber auch das kirchliche Lehramt mit dem Papst an der Spitze und auch die kirchlichen Traditionen. Es ist alles, wie man geschrieben hat, mit gleicher Verehrung zu betrachten. Bibelergänzung, aber auch durch weite Teile der charismatischen Bewegung, die sagen, nein, wir müssen Gottes Stimme direkt hören. Die Bibel allein genügt nicht. Wir brauchen Prophetien, wir brauchen Eingebungen. Wir wollen Gottes Stimme innerlich hören. Das ist auch ein Bestreiten des Sola Scriptura. Ein Hauptkennzeichen der charismatischen Bewegung ist, dass sie abgerückt ist vom Sola Scriptura und dadurch die Tür geöffnet hat für die unterschiedlichsten ideologischen und religiösen Einflüsse. Bibelkritik und Bibelergänzung. Und damit ist deutlich, wir stehen heute im gleichen Kampf wie die Reformatoren damals. Und liebe Leute, wir werden diesen Kampf nur bestehen, wenn wir uns nicht wegreißen lassen von dem Fundament, das die Reformatoren getragen hat. Es genügt nicht, dass wir das von unserem äußeren Bekenntnis her sagen. Das ist auch wichtig, dass wir das in unsere Gemeindesatzung hineinschreiben. Wir glauben an die Irrtumslosigkeit der Bibel. Das haben wir auch getan. Aber es ist genauso wichtig, dass wir das auch in unserem Denken und in unserem Herzen haben. Und deshalb, ihr Lieben, wir dürfen es nicht zulassen, dass in unserem Denken, in unserem Herzen ein Keil zwischen Jesus und die Bibel getrieben wird. Denn wenn man anfängt, in unserem Herzen diesen Keil zwischen Jesus und die Bibel zu treiben, dann schafft man damit einen gefährlichen Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum können sich tödliche Keime einlagern. In diesem Zwischenraum, den man mit dieser Keiltreiberei schafft, da lagern sich die Keime der Ideologien an, die Keime des menschlichen Stolzes. Auch die Keime des Kompromisses, mit denen wir unsere praktische Sünde rechtfertigen. All das lagert sich ein. Und die Keime wuchern und wuchern, bis sie in unserem Herzen unmerklich das Vertrauen zur Bibel und den Gehorsam gegenüber seinem Wort zerstören. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit den Reformatoren der Bibel auch das glauben, was die Bibel über sich selbst sagt und was unser Herr Jesus über die Bibel gesagt hat, dass sie irrtumslos ist. Und was die Chicago-Erklärung von 1978 zur Irrtumslosigkeit der Bibel bekräftigt hat, das war keine kirchengeschichtliche Neuheit, sondern es war der Glaube, den der Herr Jesus selbst seine Gemeinde gelehrt hat. Und den nachweislich die alte Kirche von Anfang an gepredigt hat. Das hat Benjamin Warfield sehr exakt und ausführlich nachgewiesen, dass schon die frühe Kirche sich fest der gesamten Gültigkeit der gesamten Schrift verpflichtet wurde. Und Chicago schreibt dann 1978 in Artikel 6, wir bekennen, dass die Schrift als Ganzes und in allen ihren Teilen bis hin zu den einzelnen Wörtern der Originalschriften von Gott inspiriert wurde. Oder in Artikel 12, wir bejahen, dass die Schrift als Ganzes irrtumslos und ohne jede Unwahrheit, Fälschung oder Täuschung ist. Und wir verwerfen die Ansicht, dass die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel auf geistliche, religiöse oder die Erlösung betreffende Themen beschränkt seien und sich nicht auf historische und naturwissenschaftliche Aussagen bezögen. Wir verwerfen das, dass man eingrenzt und sagt, ja, sie ist unfehlbar im Hinblick auf das, was sie über Glauben und Leben sagt, aber sie ist nicht unfehlbar über das, was sie über Geschichte und Natur sagt. Und das weist Chicago zurück und damit bewegt sich Chicago ganz auf der Linie des Herrn Jesus Christus, der in ganz vielen Äußerungen gerade auch die historische Realität der Urgeschichte immer wieder bestätigt hat. Noah, die Sintflut, die Schöpfung, das hat der Herr Jesus gelehrt. Was die Bibel sagt, sagt Gott. Und wenn das stimmt, was die Bibel sagt, sagt Gott, dann bekommt die Bibel Anteil an Gottes Wahrhaftigkeit. Und dann folgt daraus etwas Atemberaubendes. Benjamin Warfield, der große Princeton-Professor vom Anfang des 20. Jahrhunderts, hat das immer wieder betont. Wenn wir den Charakter der Bibel in Zweifel ziehen, dann ziehen wir damit den Charakter Gottes in Zweifel. Wer die Integrität der Bibel bestreitet, bezweifelt damit, ob ihm das bewusst ist oder nicht, auch in den Charakter Gottes, der sich mit diesem Wort identifiziert hat. Was die Bibel sagt, sagt Gott. Und deswegen ist es richtig, was Chicago in Artikel 16 bekennt, nämlich, dass die Lehre von der Irrtumslosigkeit ein integraler, das heißt ein unverzichtbarer Bestandteil des Glaubens der Kirche in ihrer ganzen Geschichte war. Und wo man Irrtumslosigkeit bestreitet, beziehungsweise wo man das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel verweigert, da öffnet man, ob man das will oder nicht, den Türspalt zur Bibelkritik. Und diese Bibelkritik macht sich nicht nur an vielen evangelikalen Ausbildungsstätten breit, sondern sie wird auch im Bewusstsein der Gemeindebasis vermittelt. Machen Sie mal den Test. Fragen Sie die Christen so aus Ihrem Umfeld, die Sie kennen, vielleicht auch hier in Hannover, wie steht deine Gemeinde zur Irrtumslosigkeit der Bibel? Fragen Sie mal. Für die Reformatoren war das untrennbar miteinander verbunden. Sola Scriptura. Die eine Schrift ist völlig ausreichend, weil sie Gottes Wort ist. Und darum ist sie auch irrtumslos. Und ich sage es zugespitzt. Die Frage der Irrtumslosigkeit ist der Lackmustest dafür, wie ernst wir es mit dem Sola Scriptura wirklich meinen. Die Frage, wie wir zur Irrtumslosigkeit der Schrift stehen, ist der Lackmustest dafür, ob wir das Sola Scriptura wirklich konsequent ernst nehmen. Denn das Sola, also allein die Schrift, so wie es die Reformatoren von Jesus gelernt hatten, das schützt die Schrift gegen jegliche Bevormundung. Sei es durch menschliche Traditionen, durch menschliche Schwärmerei, durch Ideologien, durch Institutionen, durch was auch immer. Und darum, ihr Lieben, wenn wir für die Irrtumslosigkeit streiten, die Irrtumslosigkeit der Bibel, dann nicht, weil wir ein theologisches Prinzip durchdrücken wollen. Dann nicht, weil wir Fans der Chicago Declaration von 1978 sind. Sondern weil es um die geistliche Gesundheit unserer Gemeinden geht, darum. Und weil es um die Ehre unseres Herrn geht, es ist seine Schrift. Und weil es um die Anerkennung seines vollkommenen heiligen Charakters geht, denn er spricht in dieser Schrift, mit der er sich identifiziert hat. Und darum ist es unsere teure Verpflichtung, die Debatte um die Irrtumslosigkeit wieder neu in die evangelikalen Kreise hineinzutragen und sie neu zu entfachen. Ich habe das auch in Wittenberg sehr deutlich gesagt. Ich habe gesagt, Brüder, lasst uns neu eine Debatte über Irrtumslosigkeit in Deutschland vom Zaum brechen, ausgehend von Wittenberg. Und wer das Sola Scriptura postuliert und sich zugleich dem umfassenden Wahrheitsanspruch verweigert, der bleibt auf halber Strecke stehen. Es geht letztlich um die Treue zu unserem Herrn. Und deshalb, ihr Lieben, können wir in diesem geistlichen Kampf sehr getrost sein, weil er nicht an unserer Kraft hängt. Dieser Kampf hängt nicht an unseren Fähigkeiten. Ja, wir sollen treu alles in die Waagschale werfen, was wir haben. An Gebet, an Bibelkenntnis, auch an Energie, um diese Debatten zu führen, um den Herrn und sein Wort zu bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir werden den Kampf nicht gewinnen als wir. Sondern wir verlassen uns darauf, dass der Jesus gesagt hat, Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 18, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, meint ihr, vom Wort Gottes. Und er hat gesagt, Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und deshalb können wir voller Vertrauen und mit ganz erwartungsvoller Hingabe uns an dieses Wort wirklich halten und klammern und vor diesem Wort still werden und sagen, Herr, rede zu uns, so wie du es versprochen hast. Weil das Gott wirklich verheißen hat, durch sein Wort zu reden und zu wirken, Tag für Tag. So wie er es bei Josia getan hat, im 7. Jahrhundert vor Christus, so wie er es in allen Zeiten getan hat, nochmal besonders wuchtig und nachhaltig in der Zeit der Reformation. Und so wird das auch bei uns tun, weil er der lebendige Gott ist, weil er hier zu uns spricht und weil Gott durch dieses Wort massiv wirkt und durch dieses Wort massiv in unser Leben eingreift. So wie er es bei Tim Evolina getan hat, von dem ich zum Abschluss erzählen möchte, von dem John MacArthur vor einiger Zeit berichtet hat. Johnny MacArthur hatte gepredigt in Florida im Rahmen einer Radio Rally, weil sie dort mit Grace to You in ganz Florida gehört werden können mit ihren Bibelauslegungen. Und dann kommt eines Tages dieser Tim Evolina auf ihn zu und sagte: Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ich würde Ihnen so gerne meine Geschichte erzählen. Ich bin Zeuge Jehovas in der 5. Generation. Und meine Verantwortung besteht darin, die Prediger der Jehovas Zeugen in Florida zu schulen, zu trainieren. Ich mache das, meine ganze Familie ist beteiligt, meine Brüder sind dabei. Mein Vater hat eine führende Verantwortungsposition der Zeugen Jehovas hier in Florida. Meine Frau ist Zeuge Jehovas, alle. Und dann ist mir Folgendes Traumatische passiert. Liegt erst ein paar Monate zurück, ich fahre durch Florida, mache dann das Radio an, ich bin unterwegs, um die Prediger der Zeugen Jehovas zu schulen. Und da höre ich plötzlich ihre Sendung und sie sagen, Jesus ist Gott. Und das glauben wir natürlich nicht. Und dann habe ich das Radio gleich wieder ausgeschaltet, aber es hat mich irgendwie doch interessiert und habe es wieder angemacht. Ich wollte wissen, was sagen sie eigentlich? Das war der Montag. Und ich war ja unterwegs von Stadt zu Stadt, um die Zeugen Jehovas zu trainieren in der Lehre der Zeugen Jehovas. Und sie sagten, Jesus ist Gott. Und dann erklärten sie das, wie die Bibel das klar macht und begründet mit der Bibel. Und ich hörte mir das Programm an. Und sie sagten, sie würden die ganze Woche über zu diesem Thema sprechen. Und ich war die ganze Woche in Florida unterwegs. Man kann ihren Sender in ganz Florida hören. Also hörte ich. 5 Tage lang. Und es ging immer um die Gottheit Jesu aus der Heiligen Schrift. Und dann sagten sie am Freitag, sie würden in der nächsten Woche nochmal drüber predigen. Und habe ich natürlich wieder angestellt. 10 Tage hörte ich sie predigen über das Radio über die Gottheit Jesu Christi. Und dann kam der Freitag der 2. Woche. Und ich war ja unterwegs. Und ich ging in meinem Motelzimmer auf meine Knie und sagte, oh Gott, Jehova, dem ich so sehr versuche zu dienen, wenn du wirklich Jesus bist, der menschgewordene Sohn Gottes, wenn du Gott bist, dann mach mich dessen gewiss in meinem Herzen. Und er sagte, die Wahrheit überflutete mich. Sie war mir einfach zu stark. Und unter Tränen lieferte ich mein Leben an diesen Jesus Christus aus. Und ich wurde an jenem Freitag der 2. Woche in diesem Motel gerettet. Und nun war natürlich die Frage, was ist mit den Leuten, die ich in dieser falschen Weise trainiert habe? Jetzt gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit, ich muss sie wieder zurücktrainieren und versuchen, das so gut wie möglich zu verbreiten. Und natürlich wurde meine Bekehrung ein Problem für viele. Ich wusste, ich muss jetzt genau das Gegenteil von dem lehren, was ich bis dahin lehrte. Und dann hat meine Familie mich exkommuniziert, sie haben mich ausgeschlossen. Und ich bin von Ort zu Ort gegangen und habe dort gelehrt, dass ich glaube, dass Jesus Christus der menschgewordene Gott ist. Und dass wir Zeugen Jehovas falsch liegen, weil die Bibel es so klar sagt. Und dann sagt er zu John MacArthur, bitte beten Sie, dass meine Frau und meine Kinder und meine Brüder und ihre Kinder auch gerettet werden. Und einige Monate später schrieb er dann an John MacArthur und sagte, ja, meine Familie ist auch zum Glauben gekommen. Sie glauben jetzt auch an Jesus, dass er der einzige Retter ist. Er, der Sohn Gottes, Gott selbst. Das ist die Wirkung der Bibel. Gott redet, Gott handelt. Gottes Wahrheit allein hat die Kraft, Herzen zu überwinden. Und ihr Lieben, lasst uns damit froh in die nächste Woche gehen und darauf vertrauen. Und das geht in Florida und das gilt auch hier bei uns gestern Abend auf dem Parkplatz bei Aldi. Meine Frau kommt an der Kasse ins Gespräch mit einer anderen Dame und sie merkt, da ist irgendetwas in ihrem Leben und sie geht dann schnell hinterher, die hatte zuerst gezahlt und sucht die Frau auf dem Parkplatz, findet sie wieder, schnell an unser Auto gegangen, irgendeine Schrift von Heukelbach hat sie noch gefunden, neue Hoffnung für jeden Tag hat die Frau noch gefunden und hat gesagt, ich möchte Ihnen das gerne geben, wir haben eben so gut gesprochen an der Kasse. Neue Hoffnung für jeden Tag. Und die Frau sagte, oh, wie gut kann ich das brauchen? Ich muss ins Krankenhaus. Ich habe eine ganz beunruhigende, möglicherweise Krebsdiagnose bekommen. Ich muss umgehend ins Krankenhaus kommende Woche. Und ich werde das mitnehmen und ich werde es dort lesen. Sie hat türkische Wurzeln, diese Frau. Und meine Frau hat ihr dann noch die Adresse aufgeschrieben, hat gesagt, wenn Sie wieder rauskommen und nach Hause kommen, dann melden Sie sich, sagen Sie Bescheid. Und jetzt können wir beten, dass der Herr durch sein Wort, das in dieser Schrift von Heukelbach ausgelegt wird, an dem Herzen dieser Frau wirkt, dass sie behütet wird dort im Krankenhaus und dass sie den Herrn findet, der durch sein Wort zu uns redet. Ihr Lieben, lasst uns diesem Wort treu sein, weil wir unserem Herrn treu sein wollen. Und dann werden wir noch staunen, was und wen er alles durch sein Wort verwandeln wird. Und auch uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du redest durch dein Wort. Und allmächtiger Gott und Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du dafür gesorgt hast, dass gegen alle Angriffe, die in den Jahrhunderten gegen dein Wort abgefeuert wurden, gegen alle Attacken, dem dein Wort ausgesetzt ist bis heute, und denen es ausgesetzt ist, teilweise von denen, die behaupten, sie würden es kennen und verteidigen. Danke, Herr, dass du selbst deine Hand darüber gehalten hast. Halte deine Hand bitte auch über unsere Herzen und bewahre uns davor, dass wir es zulassen, dass ein Keil getrieben wird zwischen dich und dein Wort. Und lass uns immer wieder erkennen, wie du durch dein Wort redest. Und lass uns dir treu sein und deshalb deinem Wort treu sein. Und schenke, dass noch viele Menschen, so wie der Tim Evolina in Florida, gepackt werden und überwunden werden von deiner Wahrheit, Herr. Und ich bitte dich auch für diese Frau gestern vom Aldi-Parkplatz, dass du sie behütest, dass du mit ihr gehst in dieses Krankenhaus und dass du ihr dein Wort so groß werden lässt, dass sie sich vor dir beugt, Herr Jesus, als ihrem Herrn und Erlöser. Dir sei alle Ehre und wir befehlen uns deinem Schutz und deinem Segen an, heute und für alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.